SRF 1. SRF 1 Forum.
Das ist die Sendung, wo wir Sie einladen möchten, mitzureden. Heute über Energie. 4 Tage lang hat der Nationalrat schon beraten, wie das die Energiestrategie der Schweiz in den nächsten Jahren aussehen soll. Und wie werden sich die Entschlüsse vom Nationalrat auswirken auf unsere Haushalte, auf unsere Wirtschaft? Wie teuer wird die Energiewende? Über das diskutieren wir in dieser Stunde. Unter der Leitung vom SRF-Inlandredakteur Christian von Burg.
Bei mir im Radiostudio Zürich sind 3 Gäste, ein Vertreter vom Bundesamt für Energie und 2 Vertreter von der Wirtschaft. Aber unterschiedlicher könnten die 2 Männer, die die Wirtschaft hier vertreten, nicht sein. Der eine sagt, die Energiewende kommt viel teurer, als es die Allgemeinheit erwartet. Und darum sagt die Energiestrategie 2050 schädlich. Der andere sagt, die Energiewende sei eine riesige Chance für die Schweizer Wirtschaft, weil der Umstieg ins neue Energiezeitalter, der mache eben Innovationen möglich und eröffne ganz viele neue Geschäftsfelder. Der Energiewende-Turbo, das ist der Nick Beglinger, der Präsident vom Wirtschaftsverband Swiss Cleantech, und der Energiewende-Skeptiker, das ist der Urs Neff. Er ist Energieexperte beim Wirtschaftsdachverband Economy Swiss. Herr Neff, im März sind es 4 Jahre her, wo es so getönt hat, in der Tagesschau.
Dramatische Entwicklung in Japan. Offenbar ist einer der beiden Reaktoren des Atomkraftwerks Fukushima eingestürzt.
Was hat die Reaktorkatastrophe in Fukushima bei Ihnen ausgelöst, Herr Neff?
Ja, also ich habe zuerst einmal den ganzen Tag dort ein Stück weit verfolgt im Internet an dem 11. März. Für mich ist vor allem die ganze Tsunami-Katastrophe ein äußerst eindrückliches Ereignis gesehen. Mich hat das eigentlich auch sehr stark schockiert, was man dort alles gesehen hat. Und wo dann nachher Stück für Stück bekannt worden ist, was da passiert ist bei diesen Kernkraftwerken, die stehen ja in Japan alle an der Küste, wegen der Kühlung, weil dort genügend Wasser da ist. Da habe ich dann natürlich schon langsam auch ein bisschen Kopfweh bekommen, oder? Weil ich hätte gedacht, also so etwas darf nicht passieren in einem Land wie Japan. Und dass das dann passiert ist, ist natürlich schon eine grosse Tragödie, weil Japan selber ist ein wichtiges Land für Kernenergie, hat das auch immer vorantrieben. Und wie man dann nachträglich auch sieht, ist es eigentlich nicht an einem technischen Versagen wirklich allein gelegen, oder? Sondern es hat damit zu tun, dass nicht nachgerüstet worden ist, dass die Anlage, weil man wusste, dass das passieren kann, die Wasserstoffbildung, dass man die nicht auf den neuesten Stand gebracht hat, das hat mich auch ein Stück weit geärgert. Das hätte in der Schweiz so nicht passieren können.
Herr Beglinger von Swiss Cleantech, was hat Fukushima bei Ihnen bewirkt?
Bei mir war Fukushima in allererster Linie ein riesiger Schock. Es ist neben dem Schock dann irgendwo durch eine Bestätigung gewesen, weil ich persönlich bin ich schon lange vor Fukushima sehr skeptisch gewesen, der Kernkraft gegenüber. Und wir haben auch als Wirtschaftsverband ja bereits vor Fukushima eine Energiewende verlangt, indem dass wir bereits vor Fukushima eben zur Erkenntnis gekommen sind, dass ein Kernkraftwerk weder technisch noch von einem Wettbewerbs-, also geschäftlichen Gesichtspunkt her die richtige Lösung ist. Und darum hat mich das eben nicht, wie das der Herr Neff gesagt hat, überrascht von dieser Seite her, weil wenn die Weltbank kein Atomkraftwerk finanziert, dann sollte einem das ja irgendwo durch ein klares Zeichen geben. Und ja, es gibt in Japan Tsunamis, aber bei uns gibt es Flugzeugabstürze, es gibt Terroristen und es gibt eben ein menschliches Versagen. Also für mich ist es einfach eindeutig, weil die Energietechnologie im Markt nicht fähig ist, weil keine Versicherungsfirma auf dieser Welt sagt, wir tun das Atomkraftwerk versichern. Weil dem so ist, ist das eine Technologie, die jetzt klitzeklar nicht mehr zu einem guten Energiemix kann und sollte gehören.
Nach Fukushima, aber nicht nur weg Fukushima, ist die Energiebranche nicht mehr die gleiche wie vor 4 Jahren. Und einer, der die Umwälzungen ganz genau beobachtet, ist der Daniel Büchel, der Vizedirektor vom Bundesamt für Energie. Herr Büchel, können Sie uns einen kurzen Eindruck geben von diesen gewaltigen Umwälzungen in den letzten Jahren?
Ja, es hat natürlich zuerst ganz im engen Bereich von der Kernenergie einige Diskussionen gegeben. In der Schweiz sind zu dem Zeitpunkt gerade ein paar Gesuche hängen gewesen für den Bau von neuen Kernkraftwerken. Die sind dann zuerst vom Bundesrat sistiert worden. Nachher hat das Parlament eigentlich eine lange Diskussion geführt, was man jetzt machen will, und hat dann einmal entsprechenden Bundesrat Auftrag überwiesen, dass man die bestehenden noch weiterlaufen lassen soll, aber keine neuen Bewilligungen für Kernkraftwerke mehr soll genehmigen. Das war so der Punkt gewesen. Aber parallel dazu haben wir auch eine starke Diskussion weiterhin in der Klimapolitik, die natürlich die Energie stark beeinträchtigt hat oder betroffen hat. Da geht es dann vor allem auch um CO2, CO2-Belastung. Und wir haben ja dann auch immer die jährlichen Klimakonferenzen gehabt, die man aus energetischer Sicht immer sehr stark auch verfolgt hat. Und dann haben wir noch den wirtschaftlichen Teil gehabt, oder? Wir haben eine Wirtschaftskrise gehabt, die dazu geführt hat, dass man weniger Energie gebraucht hat in ganz Europa. Und die dazu geführt hat, nebst anderen, nebst Subventionierung von traditionellen Energie, wie Kohle, aber auch für Erneuerbare, dass die Preise zusammengefallen sind. Wir haben auch Wechsel in Amerika, wo plötzlich Gaspreise tiefer geworden sind, weil man neue Formen von Gas gefördert hat. Und das hat alles dazu geführt, dass die Preise so in den Keller runtergegangen sind, dass bei uns auch die traditionellen Energieformen wie die Wasserkraft, die eine feste Grösse war, wo man eigentlich denkt, das ist nicht Bestandteil der Diskussion, in eine Krise gekommen ist. Und dass man gesagt hat, jetzt müssen wir wirklich schauen, wie sieht die Energiepolitik von der Zukunft aus.
Extrem viel hat sich verändert in der Strombranche in den letzten Jahren. Und wie Sie gesagt haben, nicht nur wegen Fukushima, aber Fukushima war der Wendepunkt für die Schweizer Energiepolitik. Und seitdem wird um die Frage gestritten, wie viel darf der Umstieg auf die erneuerbare Energie denn kosten und wer soll das zahlen? Was meinen Sie, die Hause, die uns zulassen? Läuten Sie uns an auf 0848 440 222 oder gehen Sie im Internet auf srf1.ch zu der Sendung Forum und schreiben Sie uns dort Ihre Meinung ins Kommentarfeld. Schon geschrieben hat uns zum Beispiel der Frank Schneider aus Schaffhausen. Er ärgert sich über den subventionierten Ausbau der erneuerbaren Energien und fragt rhetorisch, ob die Touristen in Zukunft in unseren Naturschutzgebieten sollen zwischen Windturbinen und Stromleitungsmasten spazieren sollen. Die Bundesrätin Doris Leuthard, die handelt hysterisch. Die Energiewende, die werde sehr viel teurer als angekündigt, aber die Quittung vom Volk, die kommt dann schon noch, schreibt der Frank Schneider. Und Susanne Elsener aus Zürich, die schreibt, natürlich kostet ja alles Geld, aber unsere Gesundheit und die von unseren Nachfahren, die sind das Geld doch auch wert. Man muss sich doch einfach mal vorstellen, was bei einem Atomunfall in der Schweiz würde passieren. Die Kosten müsste man mal berechnen. Wir gehen in dieser Sendung in drei grossen Schritten vor. Zuerst gehen wir der Frage nach, wie schnell will die Schweiz denn überhaupt aus der Kernenergie aussteigen? Weil diese Frage ist nämlich mitentscheidend über die Höhe der Kosten. Im zweiten Teil diskutieren wir dann über die Kosten und über die Möglichkeiten von dieser Energiewende. Und im dritten Teil reden wir darüber, wie man Energie kann sparen kann. Weil die man kann sparen und nicht nur produzieren, das ist die man am einfachsten hat. Deutschland will den Ausstieg bis in 8 Jahre schaffen. Herr Büchel vom Bundesamt für Energie. Was schlägt denn der Bundesrat für die Schweiz vor?
Wir schlagen eigentlich für die Schweiz eine langfristige Strategie vor. Darum heisst die auch Energiestrategie 2050. Aber im Wissen darum, dass wir auch nicht alles schon voraussehen können, was passiert. Also wir sind offen für das, was in der Forschung passiert, was aber auch auf dem Markt passiert. Mit dieser langfristigen Strategie sagen wir aber auch, haben wir Zeit. Das heisst, wir wollen eben nicht wie in Deutschland die Atomkraftwerke sofort abstellen, sondern wir sagen, die noch laufen, solange sie sicherheitstechnisch in Ordnung sind, sollen die weiterlaufen. Und wir möchten uns aber auf die Zeit vorbereiten danach. Und das heisst, wir brauchen neue Energieträger.
Aber sagen Sie, das heisst in dem Fall, Leibstadt könnte ohne weiteres auch noch in 30, 40 Jahren am Netz sein?
Das hängt einfach von den sicherheitstechnischen Massnahmen ab. Und wir sind überzeugt, dass wir eigentlich heute dort schon ein gutes Konzept haben, dass es eben nicht Politik ist, die entscheidet, das wäre ganz gefährlich, sondern dass es Leute sind, die sich technisch auskennen. Das ist eine Behörde, die eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat heisst, ENSI. Die tun das überprüfen und die können auch entsprechende Anordnungen machen, wenn etwas nicht sicher ist, auch zwischendurch, dass sie sagen, da muss es Verbesserungen geben. Oder man könnte sogar verfügen, dass etwas abgestellt werden muss, als Kraftwerk, bis es wieder so sicher ist, dass es weiterlaufen.
Aber wenn ich da nochmal einhake, es ist doch so, wenn Sie sagen, 30, 40 Jahre in Leibstadt am Netz noch sein, eventuell sogar 50, ist es der Bevölkerung, denke ich, schwer zu vermitteln. Einerseits, sagt uns Doris Leuthard, die Reaktortypen, die vom alten Typ sind, wenn wir sie hier in der Schweiz haben, die wollen wir nicht mehr bauen, weil sie uns zu gefährlich sind. Und andererseits, wenn wir genau diese Anlagen noch so lange Zeit laufen lassen, wie passt das zusammen? Können Sie uns das erklären?
Also es ist ja nicht so, dass wir das Gefühl haben, die müssen wir jetzt, also es sei eine so grosse Gefahr, da, dass wir die sofort abstellen müssen, weil etwas passiert. Aber es kommt eben genau der Aspekt rein, wo auch der Herr Beglinger gesagt hat, dass man auch überzeugt ist, dass die wirtschaftlich nicht mehr funktionieren. Und wenn man es andersrum anschaut, wenn Sie heute die Energiewirtschaft fragen, die entsprechenden Unternehmen, jeder von Ihnen bestätigt Ihnen zurzeit, würden wir kein Kernkraftwerk bauen. Also nicht wir, der Bund, sondern die Unternehmen, weil sie einfach sagen, das lohnt sich auch kostenmässig nicht mehr.
Jetzt noch eins ist ja mit 45 Jahren unterdessen das älteste Kernkraftwerk weltweit, das noch in Betrieb ist. Herr Neff vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse, da macht Ihnen kein Bauchweh?
Nein, das macht mir kein Bauchweh. Das Kraftwerk ist regelmäßig nachgerüstet worden. Das entspricht dem Stand der Technik. Das ist sicherheitsmässig auf der guten Seite. Ich meine, sonst hätte ja das ENSI, eben, wo vorher der Herr Büchler erwähnt hat, schon längst müssen dort einschreiten und da irgendwelche Massnahmen verlangen und das abstellen. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt für den Entscheid vom Bundesrat war eben, dass er der Sicherheit der schweizerischen Kernkraftwerke vertraut. Sonst hätte man nicht gesagt, wir lassen jetzt die laufen. Und ein anderer ganz entscheidender Punkt ist, dass wir einfach Zeit brauchen. Wir brauchen noch mehrere Jahrzehnte, um überhaupt so etwas in eine neue Energiepolitik zu machen. Wir hatten vorher eine Vier-Säulen-Energiepolitik mit der Energieaußenpolitik, mit Grosskraftwerk, mit erneuerbarer Energie und Energieeffizienz. Auch das war eine rechte Herausforderung, dass man Investoren findet für Grosskraftwerke. Und das ist jetzt, wo man gesagt hat, man will keine neuen Kernkraftwerke mehr zulassen, noch umso grösser und umso schwieriger.
Also ich glaube, ich würde da gerne schon darauf Stellung nehmen. Ich meine, heute sieht man ja ganz klar, dass die Vier-Säulen-Strategie, die sogenannte, falsch war. Also nur schon die Unterteilung von Grosskraftwerk und erneuerbare Energie ist also aus der heutigen Perspektive völlig veraltet. Weil wir haben ja ganz grosse Kraftwerke, die Wasserkraft, die eine erneuerbare Energiequelle ist. Und ich finde das auch falsch, dass man sagt, wir müssen jetzt auf irgendetwas warten. Im Gegenteil, wenn man zu lange wartet, dann verpassen wir als Wirtschaft Chancen, im Export, im Lernen, in der Innovation. Wenn man zu lange wartet, dann verpassen wir als Land Risiken, die versorgungssicherheitsmässig relevant sind. Wir haben es gehört, wir haben das älteste Kernkraftwerk auf der Welt in der Schweiz. Wir haben zwei andere ganz alte und wir haben zwei von einer jüngeren Generation. Jetzt ist es wichtig, dass man so rasch als möglich und Wirtschaft und volkswirtschaftlich verträglich die abstellen mit einem klaren Zeitrahmen, dass man auch weiss, wann die abgestellt werden, also dass alle anderen, die im Energiemarkt tätig sind und kein Kernkraftwerk selber haben, dass die wissen, wie lange die Kernenergie noch ins Netz hineinkommt. Und das alles trägt zur Planbarkeit, zur Transparenz von dieser Wende bei und macht es darum eben auch sicher und besser für alle.
Herr Beglinger, wenn ich da noch nachfragen darf, die Grünen, die verlangen ja mit ihrer Ausstiegsinitiative, wo wir irgendwann dann alle können darüber abstimmen, dass die AKW nach 45 Jahren müssen vom Netz Sie von Swiss Cleantech als Energiewende Turbo, unterstützen Sie die Initiative?
Nein, die unterstütze ich nicht. Also wir als Wirtschaftsverband unterstützen die klar nicht. Ich persönlich auch nicht. Und zwar wäre es falsch, ein fixes Datum 45 Jahre für alle von diesen fünf unterschiedliche Kernkraftwerke zu setzen. Wir haben nämlich unterschiedliche Generationen in denen, drei alte und zwei neue. Und darum wir haben ein Kraftwerksbetreiber BKW, der ja freiwillig schon gesagt hat, 2019 ist fertig mit Mühleberg. Also geht es jetzt primär darum, die Unterscheidungen mal zwischen den alten und den neuen Reaktoren zu machen und zu sagen, die alten sollen wir so schnell als möglich abstellen. Das Parlament soll das beschliessen. Ich bin der Meinung, das müsste sicher bei 50 Jahren liegen. Und bei den neuen beiden bin ich der Meinung, dass was aus dem Parlament jetzt kommt, ein brauchbarer Weg ist, um die Sicherheit an erste Stelle zu setzen, aber gleichwohl einen absehbaren Zeithorizont und eine steigende Sicherheit, wenn die Werke älter werden.
Wir haben eine erste Hörerin am Telefon, sie ist Madeleine Graf aus Basel. Guten Abend, Frau Graf. Ja, was sagen Sie zu dieser Ausstiegsdiskussion?
Also ich bin der Meinung, dass man Betznau 1 und 2 und Mühleberg möglichst bald abstellen sollte. Betznau 1 und Mühleberg haben Riss im Kernmantel und man ist auch nicht bereit, hier Nachrüstungen zu tätigen betreffend den Riss, also hier einen Mantel drum zu bauen. und man müsste das dringend abstellen.
Danke, Frau Graf. Bleiben Sie doch noch dran. Ich gebe die Frage gerne an Herrn Büchel weiter. Frau Graf sagt, die sind unsicher, die Kernkraftwerke. Das ist ja eine Frage, die viele immer umtreibt, wo man sich schwer ein Bild machen kann, weil es immer Aussage gegen Aussage ist. Was sagen Sie offiziell dazu, Herr Büchel?
Nein, die sind nicht unsicher. Also die Betreiber tun ja jedes Jahr Millionen investieren in die Nachrüstung und ins Sichermachen. Und eben gerade auch der Fall Mühleberg zeigt eben, dass unser System funktioniert. Es ist ja nicht so, dass Mühleberg jetzt unsicher ist bis 2019. Aber die haben einfach gesagt, bis dann, die Nachrüstungen, die bis dann verlangt werden, die können wir noch machen. Aber dann kommen wir in einen Zeitpunkt, wo man grössere Investitionen machen müsste. Und das ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Und darum schalten sie ab. Das zeigt einfach, das System von der technischen Seite her alles anzuschauen, das funktioniert. Und es ist jetzt aber nicht so, da muss man keine Angst haben, dass in Mühleberg bis 2019 gar nichts mehr passiert, sondern die müssen trotzdem Nachrüstungen machen, die ihnen von dem Inspektorat, wo man genannt haben, auferlegt werden. Und die können jetzt also nicht bis dann einfach sagen, dann lassen wir das schleifen.
Behörden sind dran, sagt Herr Büchel. Sind Sie zufrieden mit dem, Frau Graf? Beruhigt
nein,
Sie da?
Bin ich nicht, nein. Das Öko-Institut in Darmstadt hat da eine andere Meinung dazu. Und der Mantel, der wird eben nicht drum, die Schutzhülle wird eben nicht gemacht.
Herr Büchel, noch zu dieser Frage. Danke vielmals, Frau Graf.
Ja, bitte.
Ja, das ist eine Studie, die wir von Darmstadt hatten, aber wir haben bei uns gerade auch, wir haben eigentlich noch eine doppelte Sicherheit. Nebst der Behörde, die wir gesagt haben, haben wir auch noch eine Kommission für nukleare Sicherheit, KNS abgekürzt, wo das auch noch anschaut. Also wir haben eine doppelte Überwachung und die beiden Gremien sagen, das ist gut. Und wenn es jetzt ein Gremium gibt, wo da vielleicht ein bisschen mehr Kritik hat, darf man nicht die eine Meinung so stark gewichten, dass man alles andere in den Wind schlägt. Und wir sind da überzeugt, dass wir mit dieser doppelten Sicherheit eigentlich auf der richtigen Seite sind.
Wir werden die Diskussion nicht klären können, respektive die Meinungen werden alle auseinandergehen, weiterhin, wie sicher dass man sich fühlt oder nicht. Der Herr Beglinger hat vorher den Vorschlag gemacht, die Älteren dann bald einmal vom Netz zu nehmen, die Jüngeren noch länger zu laufen lassen. Herr Neff, was halten Sie von Economy Suisse her davon? Das klingt jetzt wirtschaftlich noch nachvollziehbar.
Ja, und das entspricht auch dem Konzept, das wir unterstützen von der technischen Sicherheit. Also die Anlagen, es ist ja so, natürlich, oder? Die erste Generation von Kernkraftwerken, die gebaut wurde, die ist Ende 60er, Anfang 70er Jahre in Betrieb genommen worden. Man hat zwar sehr vieles nachgerüstet, aber man hat auch gewusst, dass es ganz andere Vorstellungen gegeben. Das war noch vor Three Mile Island, vor Harrisburg. Man hat zwar gelernt aus, aber die zweite Generation, die man noch gebaut hat, hat ganz anders ausgesehen. Die haben wesentlich dickere Containment. Man hat vieles nachvollzogen, damit es eben nicht zu einer Kernschmelze kommen kann, wie das passiert ist oder annähernd passiert ist in Harrisburg, in den USA, 1978. Darum ist die zweite Generation dann natürlich schon wesentlich besser, oder? Und von dem her ist es nachvollziehbar, würde ich mal sagen. Aber das entscheidende Kriterium ist immer noch die technische Sicherheit.
Wir sind sich einig hier am Tisch. Die grüne Initiative wollen wir nicht unterstützen. Nicht schnell, nicht überhastet, sagt man, aus der Atomenergie aussteigen. Aber die Älteren dann doch gelegentlich vom Netz nehmen. Der Nationalrat hat noch nicht definitiv entschieden. Der wird nächste Woche weiter diskutieren. Aber es sieht ganz so aus, als würde dieser Linie vom Bundesrat mehr oder weniger folgen. Sie hören jetzt endlich Forum auf SRF 1 und bei uns im Radiostudio. Sie haben ihn gerade gehört. Ist der Herr Neff, der Urs Neff, der sagt, die Energiewende die sei schädlich für die Wirtschaft. Er ist Energieexperte beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Und auf der anderen Seite der Nick Beglinger, der sich als Präsident vom Wirtschaftsverband Swiss Cleantech für die Energiewende stark macht. Und der dritte in der Runde ist der Daniel Büchel. Er ist der Vizedirektor vom Bundesamt für Energie. Wir diskutieren dort die Frage, wie teuer denn die Energiewende kommt und wer sie soll zahlen. Wenn Sie die Heimwende mitdiskutieren, dann rufen Sie uns an auf 08 48 440 222 oder schreiben Sie uns Ihre Meinung im Internet auf srf1.ch. Gehen Sie dort zu der Sendung Forum und dann zum Kommentarfeld. Meine Kollegin Karin Rüffli, die hat die bisherigen Kommentare im Netz verfolgt. Wie läuft die Diskussion?
Die Diskussion im Netz die zeigt, dass die Energiewende ein komplexes Thema mit vielen Aspekten ist. Das haben nicht nur die Diskussion im Nationalrat diese Woche gezeigt. Man kann das auch an den vielen Kommentaren im Netz ablesen. Unser Thema sind aber die Kosten der Energiewende. Und dazu schreibt der Andreas Martius Einsiedler. Die Atomenergie kommt uns viel teurer zu stehen als alle anderen Energien. Leider wird uns ein großer Teil der Kosten verschwiegen, unter anderem die Versicherungsleistungen im Fall eines Unfalls, dann die Rückbaukosten und auch die Lagerung der Abfälle, die in 10.000 Jahren noch genauso gefährlich sind wie heute. Ich bin darum dafür, dass diese teure und gefährliche Energie bald möglichst gestoppt wird. Strom ist heute noch viel zu billig. Nur über das Portemonnaie wird Strom gespart. Und Katharina Blum aus Iserfluh, sie sagt, die erneuerbare Energie Sonne, Wind ist für den Normalverdiener unbezahlbar und unsere Atomkraftwerke werden abgestellt. Also werden wir AKW-Strom vom Ausland benötigen.
Ja, dann gehen wir doch dieser Kostenfrage jetzt nach. Der Nationalrat hat diese Woche ja den Zuschlag auf den Strompreis, den wir alle zahlen, um die erneuerbaren Energien zu fördern. Den Zuschlag hat der Nationalrat erhöht von maximal 1,5 auf 2,3 Rappen pro Kilowattstunde. Und die Energieministerin Doris Leuthard hat allen aufgerechnet, was das für eine vierköpfige Familie pro Jahr etwa so kostet, 100 Franken. Herr Neff von Economy Suisse, so viel Geld scheint da nicht.
Ja, das mag stimmen. Für eine Familie, für einen Vier-Personen-Haushalt, sie hat ja gerechnet, 49,50 Franken kostet das dann oder gut 4 Franken im Monat. Die Rechnung die sieht aber ein bisschen anders aus, wenn wir in die Wirtschaft schauen. Wenn wir ein Dienstleistungs- oder Gewerbeunternehmen nehmen, das einfach ein bisschen mehr Strom braucht, also jetzt gegenüber einem Haushalt vielleicht 30 Mal mehr, also 150.000 Kilowattstunden pro Jahr, dann sind das schon 3.500 Franken. Und das sind natürlich dann ganz andere Beträge. Oder? Und wenn wir dann noch schauen, wie das für die Industrie aussieht, oder? Also für jemanden, der sehr viel Elektrizität braucht, oder? Ein typischer Kunde mit 1,5 Millionen Kilowattstunden verbraucht, dann ist das schon 35.000 Franken, wo das plötzlich mehr kostet. Und in dem Sinn, man kann die berühmte Tasse Kaffee, die das mehr kostet, das mag vielleicht noch für den Haushalt stimmen, ist dann aber bei der Wirtschaft definitiv eine größere Summe. Und ein Unternehmer muss sich dann überlegen, was er dann macht. Oder? Also, ob er dann wirklich das will zahlen oder eben, oder eine stromintensive Produktion gerade in der Industrie irgendwann in ein anderes Land auslagert, wo man einfach die Kosten nicht hat.
Herr Beglinger, Sie vertreten beide die Wirtschaft da und der Herr Neff sagt jetzt ganz klar, es könnte dazu führen, dass im schlimmsten Fall Firmen sogar abwandern. Das ist eine grosse Belastung für die, die viel Strom verbrauchen. Wie bringen Sie da unter einen Hut, wenn Sie sagen, Sie würden auch den Wirtschaftsstandort Schweiz vertreten?
Also ich glaube, das ist ein Thema, das man ganz genau anschauen muss und wir ganz genau angeschaut haben. Wenn man das tut, dann merkt man, dass ähnlich wie bei den Haushalts, bei den Firmen auch so ist, dass der Strom und die Energie insgesamt einen ganz kleinen Prozentsatz von der Gesamtkosten darstellen. Wenn der Nerv sagt, ja, es sei wenig für einen Haushalt 100 Franken oder gar 50, dann trifft das eben auch zu, wenn er sagt, 30.000 Franken für eine Firma, weil eine Firma ist eine grosse Firma und die gibt für sehr viele Sachen 30.000 Franken aus. Dann muss man Prozentzahlen schauen und dann sieht man, dass die allermeisten Firmen von der Schweiz, und man redet da immerhin von 95% von den Arbeitsplätzen, im Bereich tätig sind, die Firmen tätig sind, wo die Kostenstruktur so ist, wo die Energie einen ganz kleinen Teil von deren Gesamtkosten darstellt. Und darum haben wir ja auch Firmen, die vertreten die Strategie, die eben für 95% von der Firmen stimmen, weil es gibt ganz viele Firmen, die profitieren, wenn die Energie teurer ist. Die können zum Beispiel dann Häuser sanieren und die Leute insgesamt zahlen gar nicht mehr. Sie brauchen weniger Strom. Er kostet zwar mehr, aber sie brauchen weniger. Und darum ist es ganz wichtig bei dem Thema, dass man anfängt aufhören, nur von den Kosten von der Energiewende zu reden. Wir müssen uns überlegen, erstens einmal, gibt es vielleicht einen Nutzen von der Energiewende? Und dann müssen wir uns überlegen, ja, wenn wir dann nicht wenden wollen, wie das so ein bisschen vom Herrn Neff aus tönt, ja, was machen wir dann? Gibt es dann einen Plan B? Ich habe den Herrn Neff vorher so verstanden, dass ja er ja auch einverstanden ist, um die drei alten Kraftwerke so bald als möglich zu schliessen. Das finde ich sehr gut. Da gibt es dann nächste Woche im Parlament einen Minderheitsantrag, der genau das will. Das wäre gut. Aber wenn Sie das wollen, Herr Neff, und wenn Sie das wollen, Herr Neff, dann sagen Sie uns doch jetzt bitte Erstens, was machen wir dann, wenn wir jetzt nicht eine Energiewende machen? Weil wir stellen ja anscheinend die drei Kernkraftwerke ja ab. Und zweitens, sagen Sie mir bitte, wieso kommen Sie auf die Idee, dass das so wirtschaftsschädlich sind? Haben Sie da Evidenz? Weil wir sehen überhaupt keine Evidenz, sogar das Gegenteil sehen wir.
Also ich glaube, es ist ein kleines Missverständnis entstanden, oder? Also Sie müssen mir jetzt nicht unterschieben. Ich habe gesagt, ich will, dass die jetzt relativ rasch abgestellt wird. Das habe ich ja vorher klar und deutlich gesagt. Die technischen Kriterien sind ausschlaggebend. Die technische Sicherheit von dieser Anlage, das ist das A und so. Und wenn man die nicht gewährleisten kann, dann ist es das einzig richtig. Aber das heisst nicht, dass man jetzt sagt, genau eben wie die Grüne Initiative nach 45 Jahren, jetzt stellen wir ab, indirekt verlangen sie ja das. Aber ich habe einen anderen Punkt,
der mir sehr wichtig ist. Wir haben es vorher besprochen. Wir haben gesagt, die drei Alten sind etwas anderes und die sollte man abstellen.
Ja, also ich will ja gar nicht über Kernenergie reden in diesem Zusammenhang. Weil, also was für mich viel entscheidender ist, ist, was ist der Gesamtimpact, was sind Gesamtauswirkungen auf die Wirtschaft. Und immerhin, das ist eine Studie, die das Bundesamt für Energie machen lassen, die gezeigt hat, dass das der Mix von Massnahmen, der jetzt beschlossen wird, es geht nicht nur um den Ausstieg aus der Kernenergie, bei weitem ja nicht, oder? Dass der Mix von Massnahmen praktisch in sämtlichen Branchen, praktisch in sämtlichen zu riesigen Nachteilen führt. Auch in der Baubranche. Das ist die Studie Ecoplan von 2012 mit den wirtschaftlichen Auswirkungen. Es gibt ganz wenige, die profitieren. Ganz wenige. Herr Nef, viele von denen doch... sind bei Ihnen Mitglied.
Nein, nein, Entschuldigung.
Das sind die, die von den Subventionen profitieren.
Nein, das sind nicht die.
Das sind Beratungsfirmen, die nachher die komplizierten bürokratischen
Jobs machen. Aber Herr Nef, dann sagen Sie doch, wenn Sie die Studien ansprechen, sagen Sie doch das Endresultat von dieser Studie auch. Was sagt denn die Studie aus, dass wir am Schluss, wie Sie das vor einem Jahr ja behauptet haben, Sie haben vor einem Jahr behauptet, die Energiewende sei so schlimm, die würde 25% von unserem Bruttoinlandprodukt kosten. Und da haben alle um sie herum sie angeschaut und gesagt, aber das kann doch nicht sein, wie kommen sie auf die Zahlen? Und nachher hat sich ja erwiesen, eben genau mit dieser Studie, die sie ansprechen, dass die wirtschaftlichen Kosten überhaupt nicht so sind. Die sagt ja, dass es 0,2% Wachstum könnte kosten. Und ich meine, da sind wir schon ein bisschen in einer anderen Dimension, wie das, was sie vorher angedroht
haben. Angesprochen ist auch der Herr Büchel, der die Studien offensichtlich in Auftrag gegeben hat. Was sagen Sie dazu, Herr Büchel?
Ja, das ist so. Das sind aber die direkten Effekte. Und die direkten Effekte haben auch ergeben, dass die Studie eine kleine Wachstumseinbuße, also hat von dieser Studie ergeben, dass eine kleine Wachstumseinbuße zu folgen ist. Aber wenn man die indirekten Effekte noch mit dazu genommen hat, ist man sogar zu einem positiven
Effekt. Was sind indirekte Effekte in dem Zusammenhang?
Wenn etwas passiert, zuerst kostet das einmal etwas, aber eben, es können neue Aufträge entstehen, es kann eine neue Dynamik, Innovation entstehen, aber die ist schwer messbar. Das gebe ich auch zu. Aber darum sind das alles ungenaue Zahlen, muss ich sagen. Aber es ist so, dass die Studie aufgezeigt hat, ich glaube, das ist unbestritten, dass die Effekte relativ marginal sind. Und zwar ist ja das nicht auf 2 oder 3 Jahre, sondern das ist bis ins Jahr 2050 raus angeschaut worden. Und das ist also wirklich marginal, wenn wir hinter dem Kommen eine Einbuße haben beim BIP auf so eine lange Zeit raus.
Aber kommen wir doch auf die Fördergelder noch zurück, ja. Herr Büchel. Es ist so, dass, wenn ich da richtig mitbekommen und nachgerechnet habe, dass man, wenn da jetzt aufgestockt wird, die Fördergelder für die erneuerbaren Energien, dass da pro Jahr ungefähr 1,3 Milliarden Franken sind, wo man damit die Energien fördert. Das ist, wenn ich da richtig sehe, bald schon die Hälfte von dem, wo man den Schweizer Bauern als Direktzahlungen liefert. Das ist relativ viel Geld. Jetzt ist die Frage, was man mit dem Geld alles kann erreichen. Befürworter von der Energiewende, die sagen zum Teil, dass man mit dem die drei alten AKW schon mehr oder weniger ersetzen können. Wenn man jetzt aber nachfragt bei der Geschäftsstelle von diesen Fördermitteln, dann heisst es im besten Fall, lässt sich die Hälfte von dieser Strommenge produzieren. Und zudem lange das Geld jetzt von der alten Tranche nur noch bis 2016. Bringen die Fördergelder wirklich so viel, wenn man sich häufig verspricht?
Also da muss man jetzt sagen, was die Stelle gesagt hat, die das berechnet hat, ist, dass all die Projekte, die heute angemeldet sind, und das ist ja eine Behauptung, die im Raum steht, die würden die Kernkraftwerke setzen. Und das hat man dann relativiert, indem man gesagt hat, die werden nicht alle können realisiert werden, weil es zum Teil Doppelanmeldungen gibt, weil es zum Teil dann Einsprachen gibt bei der Windkraft und man das nicht kann bauen. Das heisst aber nicht, dass das Potenzial vorhanden ist, also das heisst nicht, dass das doppelt so teuer wird. Das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ja, die Gelder, was bringen die, also was wollen wir damit? Das müssen wir vielleicht auch mal sagen. die KEV, die Idee von der KEV, ist ja nicht, dass man möglichst viele Kilowattstunden jetzt auf lange Zeit in einem Förderwende wendet. Die Idee eigentlich ist, dass man Technologien wendet, Markt nachmachen. Und das ist genau der Effekt, den man zum Beispiel bei der Photovoltaik sehen, wo man bei 70 Wappen ungefähr angefangen haben pro Kilowattstunde. Und jetzt die neuen Sätze, die wir verabschiedet haben, also durch den Bundesrat, die sind jetzt noch bei 16 Rappen, 16, 17 Rappen. Das heisst, es ist eine Technologie, die immer günstiger kommt und die langsam Richtung Marktnähe geht. Wenn Sie schauen, wie viel man Subventionen zahlt für ein neues Kernkraftwerk, das in Großbritannien gebaut wird, Hinkley Point heisst das, dann sind die Kosten höher, als heutzutage Photovoltaik eine Kilowattstunde kostet. Und dort wird auch der Staat subventioniert. Es hat übrigens mal ein schönes Zitat, die letzte in einer Zeitung gegeben, von jemandem, der gesagt hat, man kann schon über die Subventionierung kann man die kritisieren beim Atomausstieg. Aber die Länder, die in der Kernenergie bleiben, dort ist das Desaster wird noch viel grösser sein als bei den anderen.
Herr Neff, der Herr Büchel sagt vom Bundesamt für Energie, die Atomkraftwerke, die neu gebaut werden, die brauchen schon mehr Subventionen als die neuen erneuerbaren Energien hier in der Schweiz. Das klingt relativ eindeutig. Stimmen Sie dem zu?
Ja, es wird eigentlich immer wieder der Fall von dem Hinkley Point irgendwie aufgegriffen. Und das ist jetzt ein relativ spezieller Fall. Oder? Es gibt natürlich auch ganz viele andere Kernkraftwerke auf dieser Welt, die gebaut werden, die nicht solche Subventionen beziehen, oder? Wo hinter dran Business Case ist, wo so funktionieren, wo man auch ein bisschen andere Strompreise hat.
In England ist es natürlich... welches denken Sie jetzt da spontan?
Ja, in China gibt es
ein Business Case.
Ja, natürlich.
Nein, aber würde ich das nicht bauen. In China ist alles subventioniert von der Atomkraft. Also, das ist ein staatliches Programm, das aufgesetzt ist. Da ist der Staat allein am Drücker. Da trägt keine Firma und keine Versicherung irgendein Risiko. Das ist reine Staatswirtschaft. Nein, da müssen Sie doch einfach ehrlich sein. Ich meine, ein Kernkraftwerk im heutigen Markt, ich glaube, da können wir
uns doch wirklich langsam von dem wegbewegen. Ich habe ja gar nicht das Wort dafür geredet, dass man jetzt so eins braucht. Und schon gar nicht jetzt. Genau der Typ, der dort gebaut hat in England und genau diese Rahmenbedingungen, die Frage stellt sich ja gar nicht. Sie stellt sich auch bis auf Weiteres in der Schweiz überhaupt nicht.
Was oder? Bis auf Weiteres? Aber nein, sie stellt sich jetzt einfach nicht und darum müssen wir etwas anderes machen. Und das ist eben eine Energiewende. Und darum verstehen wir nicht von einer modernen, zukunftsgerichteten Wirtschaft, wieso dass sie, die sagen, sie seien die Wirtschaft in der Schweiz, da wollen einen Bremsklotz einwerfen.
Nein, lassen Sie, Herr Beglinger, so einfach ist die Geschichte auch wieder nicht. Also ich komme nochmal zurück auf die Studie. In dieser Studie hat es eine ganz bemerkenswerte Aussage drin gehabt. Die hat geheißen, es gäbe so etwas wie einen bewussten oder gewollten Strukturwandel. Und dort drin hat man geschrieben, dass es in dem Sinn eigentlich zum Beispiel die Textilindustrie nicht mehr brauche. Oder es brauche ich auch Metallbearbeitung. Oder es brauche ich Elektrotechnologien. Also wichtige Maschinenindustrien in der Schweiz, die heute für Tausende, wenn nicht hunderttausende Arbeitsplätze zuständig sind, die will man nach
Plan. Nein, das stimmt, also,
so die Aussage ist so
nein,
drin in dem
es Bericht. Es steht nicht so drin, dass man die nicht braucht. Es steht, dass die vor einem Wandel stehen. Dass die, schauen Sie mal an, was genau in diesen stromintensiven Bereichen passiert. Da sind Sie ja, von Econoise Suisse, Sie helfen mit über die Energieagentur von der Wirtschaft, dass die Firmen weniger Strom brauchen. Wir haben dort grosse Einsparpotenzial. Sie müssen die Studie richtig lesen. Es geht um das, dass die nicht mehr so viel Energie brauchen. Aber es steht doch nicht in dieser Studie drin, dass man die nicht mehr in der Schweiz will. Entschuldigung, das war Ecoplan, der die Studie gemacht hat. Die machen doch nicht so Aussagen, welche Industrien man in der Schweiz brauchen und welche nicht. Das ist ja gar nicht
das der Auftrag. Das steht auf Seite 44 von dieser Studie. Ich kann es Ihnen noch
erzählen. Aber gut, also, wenn Sie nachlesen, könnt ihr es nachher nachlesen. Seite 34 haben wir gehört. Wir haben einen weiteren Hörer am Telefon. Es ist der Alexander Werder aus Endingen. Sie haben eine Botschaft an Herrn Beglinger, Herr Werder.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Ich muss einfach sagen, bei den Grünen und bei denen, die die Energiewende wollen, kommt der Strom einfach zur Steckdose aus. Da reden sie von Cleantech. Dort haben wir alle Jahr Tausende von Toten in der dritten Welt beim Abbau von seltenen Erden. Haben wie Stausee Grand Ixos, so Stausee mit radioaktivem Schlamm, weil die meisten seltenen Erden haften an radioaktiven Metall oder sind radioaktive Metall. Da kommt man zum Schluss, wenn man so einen Report sieht, dass man muss sagen, da lieber noch ein Atomkraftwerk, das gut geführt ist, als die Schweinerei zu China unten.
Danke vielmals, Herr Werder. Ich gebe die Frage gerade weiter an Herrn Beglinger, der ja da sitzt von Cleantech. Tausende von Toten in der dritten Welt. Was sagen Sie da dazu?
Tausende von Toten, weil man seltene Erden abbaut. Das habe ich nicht ganz verstanden, was der Werder
so, da gemeint hat. Aber ich glaube,
also, wir sind keine Tausende von Toten bekannt bezüglich dem Abbau von seltenen Erden. Wir sind sehr viele Toten bekannt insgesamt im Rohstoffbereich. Da muss man sehr gefährliche Sachen machen. Das gilt für Kohle genauso, wie es für das Gold gilt oder andere Materialien. Oder natürlich eben das Uran, wo man für eine Kernkraft braucht. Dort ist dann der Abbau noch so, dass man Strahlungsprobleme hat, gerade jetzt, wo unsere Schweizer Kernkraftwerke ihre Brennstäbe hernehmen. Das ist eine Stadt in Russland und dort ist die Lebenserwartung sehr tief. Und das ist also nicht, Herr Werder, ein schönes Beispiel für eine saubere Energie. Das können Sie mir glauben. Wir setzen uns in der Tat für saubere Energie ein und für uns ist es klar, dass der Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt, aber für uns ist es ebenso klar, dass man in dieser ganzen Energiethematik jetzt endlich einmal die Scheuklappe wegnehmen muss und sich nicht vormachen, die Atomenergie sei günstig und sicher, weil es ist weder noch.
Herr Werder, darf ich vielleicht da noch schnell fragen, haben Sie Scheuklappen an, oder wie sehen Sie
Nein,
da?
Ich möchte noch etwas sagen wegen dem Uranabbau. Bei uns wohnt ein ostdeutscher Mann und der kennt persönlich solche Leute, früher waren sie Strafgefangene in der DDR. In der DDR hat es Uranbergwerk gegeben. Und er kennt persönlich solche. Und die leben heute noch, sind nicht krank, sind gesund. Und beim Abbau von der seltenen Erde habe ich einen Report gesehen. Also sind wir noch ein paar Minuten geschaut, da sind wir hart zu Berg gestanden. Das ist Katastrophe. Ich muss sagen, Wind- und Sonnenenergie ist also gar nicht umweltfreundlich.
Danke vielmals, Herr Werder. Wir hören gerade noch einen anderen Hörer zu. Es ist der Paul. Der Herr Lutz, wenn ich es richtig sehe, aus Bern. Guten Abend, Herr Lutz, was sagen Sie?
Guten Abend miteinander. Die Diskussion hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ich hatte eigentlich eher etwas Grundsätzliches gehabt, wo um Fragen von Innovation und Planungssicherheit geht auch. Ich möchte aber vorwegnehmen, mein persönlicher Eindruck ist, dass Atomenergie weder betriebswirtschaftlich noch in der Produktion, noch in der Entsorgung geregelt ist und kann rendieren. In jedem Land auf dieser Welt, das Atomkraftwerk betreibt, wird die Öffentlichkeit Kosten tragen. Also ich sehe dort, wer das dem widerspricht, das verstand ich nicht. Ich möchte aber eigentlich sagen, es ist viel zu fest wird über Atomkraft diskutiert, wo man ja eigentlich wieder weg haben. Und darum Leute auch an, ich habe einen interessanten Artikel gelesen, wo wirklich auf Wirtschaft zielt, wo all die Vertreter, wo die Wirtschaftlichkeit oder der Erfolg von der Wirtschaft in den Ländern hervorheben, möchte ich ansprechen.
Ja,
okay. Die NZZ schreibt heute im Mobil Digital, dass die Regelungen von der EU bezüglich dem Lokomotivbau letztendlich dazu geführt haben, dass heute die europäische Industrie weltweit führend ist in Technologie und in Produktion schlussendlich auch von Lokomotiven.
Danke vielmals, Herr Lutz. Ich nehme das sehr, sehr gerne auf. Und zwar sagen Sie, dass eben der Schub, den so eine Industrie kann geben kann, wenn man Innovationen macht, Sie meinen jetzt da die Swiss Cleantech-Branche, dass die eben etwas könnte bewirken, die dann längerfristig auch positive wirtschaftliche Auswirkungen hat. Ich stelle die Frage gerne Herrn Neff. Sie, Herr Neff, Sie sagen ja immer, es ist vor allem mit Nachteil verbunden. Darum auch, weil eben das ganze System noch nicht funktioniert. Wir müssen den Strom dann irgendwo in einem Tag speichern. Wie sehen Sie da, wenn der Herr Lutz sagt, das könnte eine gescheite Innovation sein, eine, die die Schweizer Wirtschaft massiv vorwärts bringt?
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es in der einen oder anderen Nische gewisse Möglichkeiten gibt und dass man das weiter ausbauen kann. Aber wenn ich heute die Schweiz anschaue, die schweizerische Wirtschaft, wo wir stark sind, dann ist das einfach in ganz anderen Bereichen. Wir sind sehr stark im Life-Science-Bereich, also Gesundheit, Pharma, Medizinaltechnologie. Wir haben eine sehr hohe Spezifikation auch bei gewissen Maschinen, Elektro, Metall, eben zum Beispiel Eisenbahnindustrie, das Beispiel, das angesprochen wurde. Und eigentlich verlangt man jetzt etwas, dass man, und es wird vielfach so quasi als Synonym verwendet für Cleantech, dass jetzt die Schweiz auch muss einsteigen in solche Technologien wie Sonnenenergienutzung und weiss, da ist doch der Zug schon längstens abgefahren. Das ist ein Massenprodukt geworden. Das ist für mich auch ein Punkt, wo ich nochmal auf den Herrn Büchel muss zurückkommen. Man sagt, es braucht eine Anschubfinanzierung. Bei Sonnenenergie, das ist ein Produkt, das heute die Europäische Union Dumping, Anti-Dumping-Zoll drauf erlässt, weil es zu billig ist. Also da muss man jetzt sagen, das muss man noch fördern. Nein, aber ich sage nochmal, also wenn man schon staatlich so etwas will machen, dann muss man ein bisschen denken dabei. Und das ist wahrscheinlich schlau, man setzt gewisse Standards fest. Und man schaut, dass die irgendwie, dass die auch erreichbar sind. Aber einfach so ins Blaue raus kann das nicht funktionieren.
Das ist, glaube ich, geht nicht ums Blauen raus. Was ein wichtiger Punkt ist, es geht ja nicht nur um die Förderung von diesen Panels. Wir haben immer gesagt, wir wollen nicht die schweizerische Solarbranche per se fördern. Aber wir brauchen auch die Installateure, die das bauen. Es braucht die Leute, die das Know-how haben, um das zu installieren. Und dort haben wir in der Schweiz noch viel höhere Kosten als im Ausland. Das kommt langsam, aber da brauchen sie einfach auch Masse, da brauchen sie entsprechende Effekte. Und ich möchte noch einen anderen Punkt sagen. Sie haben jetzt von der Pharma und von anderen Bereichen geredet, die wenig stromintensiv sind. Ich möchte mit Ihnen mal über die stromintensiven Bereiche reden, wenn Sie schon das mit Ihrer Studie führen haben. Schauen Sie mal, genau dort trifft das zu, was der Herr Lutz vorher gesagt hat. Nämlich, dort wird durch Gebot und zum Teil auch Verbot, wo Sie immer sagen, das ist nicht gut in einer liberalen Stadt, aber genau dort wird Innovation gemacht. Nennen Sie zum Beispiel Kaffeemaschinen. Wir haben, Sie wissen, es gibt Vorschriften von energiesparsamen Geräten und die schlechtesten, die kann man nicht mehr kaufen. Und bei den Kaffeemaschinen haben wir in der Schweiz Unternehmen, die gesagt haben, okay, wir müssen das ganz neu designen, wenn wir da wirklich bei den Besten sind, energietechnisch, weil das zeichnet die Maschinen aus und das will der Kunde. Und am Schluss haben wir innovative Produkte. Schweizer Kaffeemaschinen gehören zu den energiesparendsten der Welt und werden darum nachgefragt. Nehmen Sie ABB, eine grosse Firma, die bei Ihnen ist, die sagen, jawohl, macht Vorschriften bei den Motoren. Motoren brauchen sehr viel Energie. Wenn ihr das macht, wir sind innovativ in der Schweiz, dann können wir unsere Produkte verkaufen. Wir brauchen einen Heimmarkt, wo das von uns gefordert wird, damit wir starke Produkte machen, die wir nachher exportieren können. Das sagt ABB.
Der Herr Büchel redet sich jetzt für, der Herr Beglinger juckt es nebenan, ich möchte schon ganz lange etwas sagen.
Ich würde gerne schon da etwas anfügen, weil es dunkt mir ganz wichtig, um kurz zwei Punkte zu klarifizieren. Also der erste ist, wenn man Cleantech sagt oder auch unsere Firmen bei uns, Swiss Cleantech als Verband, dann meint man nicht eine Branche. Es handelt sich eben genau nicht um eine Branche, um ein paar wenige irgendwo, sondern wie die Beispiele, die der Herr Büchel gerade genannt hat, auch klar zeigen, geht es von der Kaffeemaschine bis zu den Staudämmen, zu den Hausisolationen, bis zu den Strassenbelägen. Also, und zu jeder jede Lichtquelle etc. Das ist nämlich ein Qualitätsfaktor, das Cleantech, wo ein effizienter Umgang mit Ressourcen allgemein und Energie im ganz Speziellen tut zeigen. Das ist mein erster Punkt, das ist keine Branche und es betrifft alle und darum profitieren eben auch die meisten, wenn man das jetzt macht. Der zweite Punkt ist, Subventionen kann man jetzt schon nennen und fragen, wie viel es kostet. Aber was ist denn die Ursache von dem? Die Ursache ist, dass man eben bei der Atomtechnologie, wie aber auch bei den fossilen Energien, dort im CO2, nicht richtig rechnet. Also, wenn man würde dort die richtigen Kosten rechnen, die sogenannte Vollkostenrechnung machen, dann braucht man gar keine Subventionen. Und dann müssen wir uns auch nicht einreden, dass wir jetzt das erste Mal als Staat angehen, Energie, Anführungszeichen, subventionieren. Erinnern Sie sich, wie vor 100 Jahren die Wasserkraft ins Land gesetzt worden ist? Rein staatlich. Erinnern Sie sich überall? Doch, das stimmt, Herr Neff. Die Schweiz hat unsere Wasserkraft für die Eisenbahn staatlich geplant und umgesetzt. Und es ist in jeder Energietechnologie so, dass man sie am Anfang fördert. In dieser Phase sind wir jetzt. Aber wie sich die Preise abzeichnen, sind wir jetzt schon ganz, ganz nahe, dass sich die Erneuerbaren im März ohne Subventionen rechnen.
Ja, also ich glaube, das ist ein Mythos, dass die Stromproduktion in der Anfang von der Elektrifizierung jemals Subventionen gesehen hat. Das ist ein rein privates Geschäft gewesen. Die ersten Wasserkraftwerke, die gebaut worden sind im Privatbesitz gewesen. Dort ist es darum gegangen, dass man in der Nobelhotel im Berner Oberland Strom gehabt für Leuchten, für ganz, ganz exklusiv gewesen. Und am Anfang ist Strom etwas unglaublich Teures gewesen. Und darum hat man auch immer sehr gut drauf geschaut. Die früheren Generationen wissen ja das noch, oder? Immer das Licht löscht und weiss, wie man gewusst hat, ist sehr teuer. Es hat keine Subventionen gegeben. Die ersten Subventionen, die es gegeben hat für irgendeine Energie, die hat es vielleicht dann mal während dem Krieg oder nach dem Krieg gegeben oder dann nachher in der Landwirtschaft. Aber die Geschichte stimmt so nicht.
Wir haben einen weiteren Hörer am Telefon. Es ist der Ernst Strahm aus Möriken. Herr Strahm, Sie haben eine Frage an Herrn Neff.
Jawohl. Es wird ja immer darauf hingewiesen von der Seite der Kernkraftbefürworter, dass eben der Atomstrom sehr günstig ist. Ich frage mich, wie das zusammengeht mit der Feststellung, dass man in den USA kein privates Kapital findet, wo Kernenergieanlagen würde finanzieren, weil das den Investoren viel zu riskant und zu teuer ist.
Danke, Herr Strahm. Ich gebe da gerne weiter an Herrn Neff. Was sagen Sie dazu?
Ja, also in den USA hat das Pendel schon wieder gekehrt. In den USA geht man in Richtung von Planung von neuen Kernkraftwerken. Hinter dran sind zum Teil öffentliche, aber zum Teil auch private Investoren. Ich meine, auch in den USA ist das Thema natürlich, gibt es einen Preis für das CO2 oder nicht, oder? Also ich meine,
ja, aber zu den USA möchte ich doch noch ein Wort sagen. Sie wissen, Herr Neff, wahrscheinlich, welches als die günstigste Produktionsform für Strom in den USA ist. Das ist Offshore-Wind. Offshore-Wind. In Brasilien zum Beispiel auch. Und das ist ganz wichtig an der Diskussion. Es geht nicht um eine Ideologisierung. Ich sage nicht, überall ist Wind das Beste. Aber man muss sehen, es gibt Regionen, wo erneuerbare Energien die günstigsten Produktionsformen sind. Und das hat nichts mit Ideologie zu tun, das sind einfach Preise.
Sie hören die Sendung Forum auf SRF 1. Und gerade gehört, bei uns haben Sie den Daniel Büchel, er ist der Vizedirektor vom Bundesamt für Energie. Auf der rechten Seite neben ihm sitzt der Nick Beglinger, der sich als Präsident vom Wirtschaftsverband Swiss Cleantech für die Energiewende stark macht. Und auf der anderen Seite der Urs Neff, der sagt, die Energiewende sei schädlich für die Wirtschaft. Er ist Energieexperte beim Wirtschaftsdachverband Economy Swiss. Meine Kollegin von der Online-Redaktion, Karin Rüffli, sie hat die weitere Diskussion im Netz auf srf1.ch verfolgt. Was wird im Moment am meisten diskutiert?
Also etwas, das immer wieder kommt und was die Leute scheint zu interessieren, ist die völlige Kostenwahrheit. Sie möchten gerne wissen, was das heisst. Dann schreibt der Gustav Dietrich aus Wiesendangen: Wie wollen wir wissen, was in 35 Jahren ist? Denkt man zurück ins Jahr 1980, hätte kein Mensch an das gedacht, was heute Alltag ist. Tablets, Smartphones etc. Es ist somit eine grenzenlose Arroganz, heute die Technik von 2050 vorschreiben zu wollen. Und man muss vielleicht gar nicht so weit gehen bis ins Jahr 2050. Es gibt SRF1-Hörerinnen und Hörer, die sagen, wir können den Hebel heute schon ansetzen. Für Roland Stadelmann in Rotkreuz im Kanton Zug ist heute schon klar, das grösste Einsparpotenzial liegt bei den fossilen Energieträgern. Ölheizungen müssen baldmöglichst so stark mit Lenkungsabgaben belastet werden, damit davon keine neuen mehr installiert werden. Öl ist viel zu wertvoll, um zur Wärmegewinnung zu verbrennen. Und der Peter Hochstrasser aus Saint-Bré, er sagt, wie wäre es, wenn wir uns nur ein wenig beim Verbrauch einschränken würden? Warum müssen die Lichtreklamen, die Schaufenster in den Geschäften so lange eingeschaltet sein, dass selbst an einem Sonntagmorgen, wenn niemand sich um diese Zeit dafür interessiert? Und wieso müssen alle Straßenlaternen die ganze Nacht brennen? Weshalb kann man die Hälfte davon nicht ausschalten? Und ein bisschen ähnliche Richtung, das ist auch der Edith Rossens aus Steymour in Zürich aufgefallen. Sie fährt immer wieder mal mit der Bahn ins Welschland und sie beschäftigt, dass von Zürich bis an Lac-Léman schon morgen früh alle grossen Geschäfts- und Bürohäuser von innen voll beleuchtet sind, ohne dass man dort innen jemanden würde sehen. Und das Gleiche sehen sie dann am Abend spät, wenn sie zurückfahren. Sie schreibt in ihrem Kommentar auf srf1.ch: Meiner Meinung nach ist dies eine immense Energieverschwendung.
Eine immense Energieverschwendung. Strom sparen wäre allerdings das Sinnvollste. Da muss man den Strom gar nicht erst produzieren. Das ist ja auch einer der Kernpunkte der Doris Leuthard ihrer Strategie. Sie will viel Energie, nicht nur Strom einsparen, auch Benzin und Heizöl. Schauen wir doch mal, wie gross das Potenzial wäre. Herr Neff von Economy Suisse, versuchen Sie, die High Energie zu sparen?
Ja, ich habe eine spezielle Situation. Bei mir hat das Haus brennt vor 3 Jahren. Ich werde jetzt neu bauen. Es ist kompliziert, aber es wird ein sehr energiesparsames Haus sein. Wir haben Stand der Technik bei der Isolation. Wir haben alles LED-Lampen drin. Wir werden smarte Verkabelung haben. Wir werden Sensoren haben, dass eben, genau jetzt an dem Beispiel von diesem Büro, dass nur dort, wo man ist, tatsächlich das Licht einschaltet. Und nachher, wenn man wieder weg ist, das Licht wieder ausschaltet. Es geht wirklich, mit der heutigen Technik kann man enorm viel machen, oder? Und man kann das auch umsetzen, freiwillig, weil für mich ist das ein ganz entscheidender Punkt, jetzt gerade bei der Beleuchtung, bei der LED. Ich muss in den nächsten 20 Jahren, wenn die mal drin sind, die nicht mehr wechseln, die haben eine sehr lange Lebensdauer. Das sind für mich die Sachen, die eigentlich zählen, oder? Also es ist, nebst der Effizienz, die natürlich deutlich besser geworden ist, sind es aber auch noch andere Kriterien, oder? die Anlagen oder Geräte, die man jetzt neu einsetzen kann, die sind auf den ganzen Lebenszyklus gesehen natürlich wesentlich billiger. Mhm. Aber ich brauche nicht den Staat, der einen Polizist schickt und sagt, da muss jetzt so einen rein oder dort einen anderen. Das darf ich immer noch selber entscheiden.
Ein freiwilliges Cleantech-Haus, in dem Fall auf Seite von Economy Suisse. Können Sie es beziffern, wie viel Sie sparen mit dem im Vergleich zu vorher? Gut, Sie sind noch nicht so weit, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem Bau.
Nein, also es wird... Bezüglich Licht gibt es sicher gewisse Einsparungen. Bezüglich der Heizung wird es eine ganz andere sein. Wir haben vorher eine Ölheizung gehabt. Wir werden jetzt eine Elektropumpe, Wärmepumpe haben mit solarer Vorwärme. Das braucht halt mehr Strom, aber ich habe 0 Kilo CO2 aus der Heizung.
Herr Bücher, extrem vorbildlich, hat man das Gefühl, was der Herr Neff hier produziert. Wie schätzt Sie die Einsparungen ein, in diesem Fall jetzt zum Beispiel?
Ja, ich kenne die Zahlen nicht genau, aber ich glaube ihm, dass er da vorbildlich ist. Ich meine, er ist Energieexperte und kennt sich in diesen Fragen gut aus und wird dann entsprechend auch sensibilisiert handeln. Da habe ich keine Zweifel daran.
Die Frage ist ja, wie bringt man die Leute so weit, das zu machen? Da haben wir jetzt den speziellen Fall, dass das Haus abbrennt ist. In anderen Fällen haben wir schöne alte Stadthäuser vielleicht, die schon 300 Jahre alt sind, 100 Jahre alt, wo man nie so viel machen kann und abreißen will man es nicht. Aber wie bringt man die Leute dazu, viel Geld in die Hand zu nehmen, um die Fenster zu sanieren? Wie bringt man die Leute dazu, auch Strom zu sparen? Verschiedene Sachen kann man ja machen. Was hat da die Politik jetzt beschlossen? Was ist da auch Ihre Linie vom Bundesamt für Energie, Herr Bücher?
Also ich glaube, es gibt ganz verschiedene Wege und man muss auch immer, jetzt wir haben kurz vor den Gebäuden gewählt, die verschiedenen Situationen anschauen. Im Gebäude macht der Bund auch weniger, weil das vor allem Kompetenz der Kantone ist. Aber nur um ein Beispiel zu nennen, weil Sie gesagt haben, von grossen Investitionen gewählt haben. Es gibt Betriebsoptimierung in Gebäuden, wo man 10-20% eigentlich fast bei jeder Betriebsoptimierung kann einsparen kann. Das heisst Einstellungen in Geräten. Das ist enorm wichtig und da kann man viel einsparen. Und das hat ja auch der Herr Neff gesagt, oder? Wenn man Auto heutzutage mit der Technik, wenn man Sachen kann machen kann, die automatisch abschaltet, da kann man auch etwas aufnehmen, wo die Hörer gesagt haben, die Strassenlampe, die ganze Zeit leuchtet. Da gibt es mittlerweile Gemeinden, die anfangen, das mit automatischen Bewegungssensoren, dass in der Nacht dann dort, wo eben wenn ich Verkehr ist, dann leuchtet die Strassenlampe die ganze Zeit nicht oder nur sehr schwach. Und erst wenn ein Auto kommt, fangen die auch richtig aufzuleuchten und gehen dann auch wieder ab, sobald das Auto vorbei ist. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und da ist es auch nicht so, dass der Staat Vorschriften macht oder kontrollieren geht. Was man aber macht, ist, dass man gewisse veraltete Technologien aus dem Markt nimmt oder nicht mehr darf im Verkehr bringen. Wir kennen das alle Konsumenten. Wenn wir in die Läden gehen, sehen wir da Etiketten, Energiesparetiketten von A bis G oder mittlerweile geht es A+, A++. Aber das heisst nicht, dass man den Leuten vorschreibt, welchen Kühlschrank sie kaufen müssen. Aber ich glaube, es ist nicht falsch, dass es keine Dreckskühlschränke mehr gibt, sondern dass die aus dem Verkehr genommen werden. Das ist innovationstreibend und hat nichts damit zu tun, dass man den Markt nicht mehr spielen lässt oder die Leute bevormundet.
Jetzt hat der Nationalrat beschlossen, dass der Stromverbrauch bis 2020 um 3% soll sinken. Wenn man ihn jetzt zulässt, dann hat man das Gefühl, ja, das wäre vielleicht sogar möglich. Wenn man umgekehrt aber sieht, dass man immer mehr elektronische Gadgets hat, dass man auch immer mehr Elektroauto hat, dass man immer mehr Wärmepumpen hat, wie wir es jetzt gerade vom Herrn Neff gehört haben, dann hat man das Gefühl, das wird extreme Herausforderung, da überhaupt anzubringen. Ist das realistisch, Herr Beglinger?
Also der Wirtschaftsverband Swiss Cleantech hat ein anderes Szenario wie der Bund, was den Stromverbrauch angeht. Wir sind der Meinung, dass das auf 80 Terawattstunden wird aufgehen
bis ins Jahr 2050. Also das heisst, es wird zunehmen?
Wir werden mehr Strom brauchen, als das momentan
angenommen wird. Können Sie da beziffern nochmal? Also ist da irgendwie die Hälfte mehr oder ein
Drittel
mehr?
Nein, das ist etwa 20-25% mehr Strom, wo wir der Meinung sind, wird gebraucht werden. Das hat mit unterschiedlichen Annahmen an, was die Elektromobilität angeht oder was die Umsetzung von Sanierungsarbeiten angeht. Also wie schnell, wie viel Wärmepumpen, wie viel Ölheizung ersetzen tun, das sind so Themen. Bei diesen Sachen muss man einfach zwei Sachen im Auge behalten. Das Beispiel von der LED-Lampe zeigt das Ganze eindrücklich, oder? Wir haben ein Einsparpotenzial von manchmal 50, manchmal 60, manchmal 90%, wie das bei der LED-Lampe der Fall ist auf den Verbrauch. Und meistens ist das Resultat am Schluss ebenbürtig in der Qualität. Also das Licht ist heute von einer LED-Lampe schon genau gleich gut und es ist sogar noch besser, weil es macht gerade in einem Studio beispielsweise nicht so das Gesicht heiss, weil es eben keine Wärme, es verbrennt keine Energie und macht quasi Wärme daraus, die niemand braucht. Und darum ist also das Potenzial enorm. Also wenn man da redet, es braucht ein bisschen 20%, 10% mehr oder weniger, das ist dann immer noch viel, viel relevanter, ist das Potenzial, das man jetzt hat und kann umsetzen, eben wie das der Herr Nevio bei sich daheim auch macht. Und das Zweite ist, dass man schon festhalten muss, es gibt in all dem einen wichtigsten Faktor, und das ist der Preis von der Energie, den man zahlen muss. Wenn der hoch ist, dann lohnen sich Sparmaßnahmen. Das gilt für den Haushalt so, aber spielt ganz besonders für die Firma eine Rolle. Die rechnet nämlich ganz brutal, wenn es sich lohnt, dann tun wir eben Fenster sanieren oder LED-Lampen reinbauen. Und wenn es sich nicht lohnt, machen wir das nicht. Und darum ist das oberste Gebot in dieser ganzen Energiewende-Diskussion, und ein Hörer hat es zu meiner Freude richtig bemerkt, dass man die Vollkostenrechnung macht und dass man nachher realisiert, dass alle wahren Kosten von der Energie müssen einfach im Energiepreis abgebildet sein. Und wenn die abgebildet sind, dann lohnen sich Sparmaßnahmen. Und darum ist ja der Bund jetzt auch richtig, dass man sagt, in einer Zwischenphase jetzt tut man noch verschiedene Förderinstrumente zur Verfügung stellen, aber ab dem Jahr 2021 sollte es ein Lenkungssystem geben, das heisst, man sollte den Preis auf die Energie aufschlagen und den Aufschlag nachher zurückverteilen an die Leute, dass also die mehr zahlen müssen, die viel brauchen, und insgesamt aber nichts in der Staatskasse bleibt, sondern alles wieder zurückverteilt wird an die Bevölkerung.
Wir sehen es, die Energiestrategie, die bleibt eine grosse Baustelle. Sie haben es richtig gesagt, schon nächstes Jahr wird der Bundesrat die Vorschläge präsentieren zu einer möglichen Lenkungsabgabe. Das wird sehr, sehr umstritten sein politisch. Aber wenn wir schon nur bei dem ersten Massnahmenpaket bleiben, das wir jetzt heute Abend diskutiert haben, wo der Nationalrat darüber diskutiert hat diese Woche, dann geht jetzt da so weiter, dass der Ständerat nachher dran ist. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ergreift dann jemand aus Ihrem Lager, Herr Neffes, Referendum. Und wir können alle zusammen über die Energiestrategie abstimmen. Und wenn die Bevölkerung Ja sagt, dann tritt die frühestens 2017 in Kraft. Bis da alles so weit ist, bis die Wende geschafft ist, da braucht es noch viel Energie von allen Seiten. Ich danke allen ganz herzlich für die angeregte Diskussion. Ich wünsche einen schönen Abend. Merci miteinander.
SRF 1 Forum. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.